Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ja, das ist der erste Stein, der aus der Brandmauer herausgefallen ist und Friedrich Merz auf den Fuß gefallen ist. Also von daher werden sich die anderen Parteien Gedanken machen müssen, wie sie weiter mit der AfD umgehen.
Tino Chrupalla haben wir da gehört, Co-Chef der AfD. In Sonneberg übernimmt jetzt zum ersten Mal ein Mitglied der als gesichert rechtsextrem einzuschätzenden Thüringer AfD politische Verantwortung als gewählter Landrat. Über die Gründe und über die Folgen sprechen wir in dieser Folge des Politik-Podcasts, Folge 323. Und wir wollen auch die Frage klären, ob man die Schuld für diese ganze Misere jetzt vor allem bei der Ampel sehen kann, so wie das einzelne politische Akteure in diesen Tagen ja sagen. Wir, das ist unser Landeskorrespondent Henry Bernhard, zugeschaltet aus Erfurt. Hallo Henry.
Hallo nach Berlin.
Und unsere zwei AfD-BeobachterInnen hier im Hauptstadtstudio, Nadine Lindner und Volker Findhammer. Hallo Nadine, hallo Volker.
Hallo.
Ja, hallo, schön euch zu hören.
Und ich bin sozusagen Gesandte der Ampel-BeobachterInnen hier in dieser Runde, Ann-Kathrin Büsker mit normalerweise FDP-Verantwortung als Parteiwatcherin. Disclaimer, weil man das im Audio ja nicht sieht, in dieser Folge über die politische Verantwortung und die politischen Folgen sitzen wir als vier Personen mit weißer Hautfarbe zusammen. Niemand von uns würde also qua Aussehen von der AfD als fremd eingestuft werden. Finde ich für die Perspektive auch nochmal wichtig, das zu erwähnen. Werfen wir den Ball hier im Politik-Podcast vielleicht erstmal zu dir, Henry. Wie wird denn dieses Wahlergebnis im Moment auf Thüringer Ebene diskutiert?
Naja, die AfD feiert und alle anderen sind sehr, sehr erschrocken, muss man sagen. Und auch ratlos. Also die CDU habe ich, glaube ich, noch nie so ratlos gesehen. Nicht mal nach der letzten Landtagswahl. Und da habe ich sie schon sehr, sehr ratlos erlebt. Die wissen jetzt erstmal nicht weiter, wie es weitergehen soll. Und alle gucken natürlich auf das nächste Jahr. Im nächsten Jahr kommen noch mehr Landratswahlen und im nächsten Jahr kommt die Landtagswahl. Und da steht ja in Aussicht, dass die AfD irgendwo bei 28 plus minus landet und die stärkste Fraktion im Landtag möglicherweise wird. Und auf diese Schlange gucken jetzt sozusagen eine ganze Menge Kaninchen.
Hat das was mit dem Kandidaten zu tun, frage ich mal gleich. Also mit dem CDU-Kandidaten, hinter dem standen ja alle Parteien eigentlich in einer öffentlichen Erklärung und in öffentlichen Aufrufen, dass er gewählt wird.
Na, er stand nicht ganz so stark da, weil die örtliche CDU oder die regionale CDU in Sonneberg auch gespalten ist. Da gab es auch Parteiaustritte und richtig öffentlichen Zoff. Das hat möglicherweise auch nochmal was ausgemacht. Und was ich so gehört habe, ist, dass er vor dem ersten Wahlgang auch nicht extrem viel Wahlkampf gemacht hat, weil er ja sozusagen auch als amtierender Landrat, also als Vertreter des kranken Landrates, da genug zu tun hatte. Und dass er sich dann erst zum Schluss so richtig in den Wahlkampf gestürzt hat vor dem zweiten Wahlgang. Er konnte offensichtlich nicht überzeugen. Es war auch deutlich weniger plakatiert von der CDU. Die AfD hat wirklich alles zugekleistert. Also ich glaube wirklich an jedem Mast, den es in diesem Landkreis gab, hing ein AfD-Plakat. Und die AfD hat halt thematisch alles abgeräumt, was es bundespolitisch zu holen gab in den letzten 10 Jahren von der AfD an Themen. Und der CDU-Kandidat hat eigentlich nur plakatiert, es geht um unseren Wahlkreis und es geht um Lokales. Aber das Ganze sah dann auch so ein bisschen mutlos aus.
Also hat sich im Grunde gar nicht so richtig Mühe gegeben, auch die Menschen von sich zu überzeugen?
Ach, das glaube ich nicht. Der hat sich schon Mühe gegeben. Also ich habe ihn ja dann auch noch im Wahlkampf erlebt. So. Aber die Frage ist natürlich auch, ob es ihm überhaupt geholfen hat, dass alle anderen sich für seine Unterstützung ausgesprochen haben. Mhm. Ja? Dass also auch die SPD und die Linken und die Grünen und die FDP sich dafür ausgesprochen haben, den CDU-Kandidaten zu wählen. Denn wenn man sich die Wählerbewegung anschaut, dann sieht man, es sind ja deutlich mehr Wähler zur Wahl gegangen im zweiten Wahlgang als im ersten Wahlgang. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber der CDU-Kandidat hat deutlich weniger zugewonnen über die Stimmen von den anderen Parteien hinaus, als es dem AfD-Kandidaten gelungen ist. Also die AfD hat dann deutlich besser mobilisiert noch im zweiten Wahlgang.
Und woran lag diese Mobilisierung? Was würdest du sagen?
Es ist die absolute Konzentration des Wahlkampfes auf Bundespolitik. Regionales hat null Rolle gespielt, wirklich null. Und der Kandidat oder jetzt gewählte Landrat Robert Sesselmann hat mir ja auch gesagt, ich kann die Leute hier mit Kreisumlage und so weiter, hole ich die nicht vom Ofen vor. Den Leuten geht es um die großen Probleme und plakatiert. Oder sein erstes Thema auf seinem Flyer war ja auch Friedensverhandlungen mit Russland. Als ob das irgendwann ein Landrat in Thüringen irgendwie beeinflussen könnte, damit nicht mehr Flüchtlinge in den Wahlkreis kommen. Dann ging es um die Heizungsgeschichte in Berlin natürlich. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Plakatiert waren dann auch noch ein Kampf gegen den Islam, ein Kampf gegen den Euro, für Diesel und so weiter. Also all diese Themen, die in den letzten 10 Jahren, die haben auch wirklich alte Plakate rausgeholt, weil sie ja gar nicht so viele neue hatten und haben die aufgehängt. Und das hat offensichtlich verfangen. Also der Frust der Leute ist so groß, dass sie bereit waren, dann auch diesen Kandidaten zu wählen, von dem sie natürlich auch nicht wissen, was sie lokal von ihm erwarten können. Den anderen CDU-Mann, den kannten sie schon aus der Verwaltung. Der amtiert ja jetzt schon seit über 2 Jahren als Landrat. Da wissen Sie, was Sie kriegen. Bei der AfD wissen Sie es nicht, aber Sie haben sich darauf eingelassen, um möglicherweise auch, ja, wahrscheinlich auch den ausgestreckten Mittelfinger Richtung Erfurt und Richtung Berlin zu zeigen.
Ja, ich finde das halt interessant. Also es gab ja tatsächlich auf diesem Flyer von Robert Sesselmann einen Punkt, wo er auch mal über Kreispolitik spricht, indem er sagt, er möchte eine moderne Kreisverwaltung haben, ein modernes Landratsamt. Ansonsten hat man da jetzt nicht viel von ihm gesehen. Ich habe mich dann halt gefragt, wie wird das denn jetzt eigentlich aussehen, wenn Robert Sesselmann Politik macht? Also wird er versuchen, in den Sachthemen das möglichst unfallfrei und geräuschlos zu haben? Wird dann zwischendurch immer mal über Friedensverhandlungen sprechen, auch wenn er da eigentlich nichts ausrichten kann, nur um damit sozusagen erkennbar zu bleiben? Und was ich halt auch spannend finde, an welchen Punkten er dann die Eskalation suchen wird, weil die AfD hat ja durch diese Wahl, ich würde sagen, sowas wie eine Eskalationsdominanz jetzt auch bekommen. Das heißt, sie können sich jetzt, ich finde, halt auch ein bisschen aussuchen, wo sie bestimmte Dinge hochspielen, wo sie Konflikte dann auch aufbauen. Also das heißt zum Beispiel bei der Unterbringung von Flüchtlingen, auch bei der Versorgungslage, Frage zum Beispiel Sachleistung, dann sowas wie Überlastungsanzeige, Verweigerung der Unterbringung etc. pp. Und natürlich dann halt auch in so Punkten der öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Und es ist nur so ein Bauchgefühl, was ich habe, aber ich halte es halt auch nicht für ausgeschlossen, dass so im Hinblick auf die Landtagswahl nächsten Herbst, das ist jetzt ein gutes Jahr, irgendwann das vielleicht mal ausgetestet wird, wie weit man da gehen kann und wie das dann auch medial bespielt wird.
Da würde ich gerne noch mal ein kurzes Stück zurückgehen, weil Henry Bernhard hat ja gerade erzählt, dass die Plakate eigentlich nur bundespolitische Themen aufgerufen haben. Wenn das am Ende so gut funktioniert hat, dann muss es ja doch eine hohe Frustration in dieser Region geben, eine hohe Unzufriedenheit mit der Landesregierung in Thüringen, eine hohe Unzufriedenheit mit der Bundesregierung in Berlin und den Plänen, die da so in letzter Zeit diskutiert wurden. Konntest du das wahrnehmen, Henry, als derjenige, der von uns da wirklich vor Ort ist und mit den Menschen gesprochen hat?
Das merkt man definitiv. Ja klar, man merkt ja auch, wie der, wenn man am Wahlkampf steht, der AfD, wie die Leute reagieren auf den, wie die vorbeifahren, im Auto wieder gehupt wird, wie sie fröhlich grüßen. Der schwimmt da schon wie ein Fisch im Wasser, muss man sagen. Ja, also der ist ja kein Alien, wie man sich das anderswo bei einem AfD-Wahlkämpfer vielleicht vorstellen kann, in Berlin-Mitte oder wo auch immer. Das kommt gut an und die Leute sind frustriert. Es ist bloß schwer rauszukriegen, wovon sie frustriert sind. Wir hatten ja vor wenigen Wochen den Thüringen-Monitor, wo nochmal gesagt wurde, dass nur noch 4 von 10 Thüringern Bundes- und Landesregierung vertrauen. Auf dem Land viel, viel weniger. Ja, also da kann man davon ausgehen, dass es vielleicht noch 2 von 10 sind. Wenn man die Leute fragt, wird es ganz dünn wirklich, wovon sie frustriert sind, ja. Da stand zum Beispiel am Wahlstand stand eine Frau, die sich beschwerte, dass so viele Bäume abgeholzt würden. Ja, wenn man dorthin fährt, sieht man, dass die Wälder sind kahl, weil sie ausgetrocknet sind, der Borkenkäfer kommt und dann werden sie halt abgeholzt, wenn sie kahl sind. Und die sagte, das kann man doch nicht machen, die rutschen doch die Hänge ab und da erhofft sie sich jetzt Hilfe von der AfD. Ja, so geht das. Oder dann frage ich weiter, was erhoffen sie sich für sich? Ja, dass die Alten wieder mehr Spaß am Leben haben. Ja, also da, und das bezieht sich ja quasi auch auf das, was die AfD verspricht, dass alles wieder so wird, wie es früher vielleicht mal war oder auch nicht. Ja, also eigentlich die Jugend zurück, die kommt aber nicht zurück. Aber die Leute mögen die AfD für diese Versprechungen einer heilen Welt, die es vielleicht so nicht gegeben hat, einer Vergangenheit, die es so in der Form vielleicht gar nicht gegeben hat, die sie sich aber erwünschen. Und die AfD verspricht das und das kommt an.
Ich finde das ganz interessant, dass du jetzt erzählst, dass man den Frust eigentlich gar nicht so richtig greifen kann. Weil wir haben jetzt hier schon in Berlin ja eine Diskussion darüber, wie viel Mitschuld denn jetzt eigentlich die Bundespolitik trägt. Also ganz konkret die Ampel. In den vergangenen Tagen haben sich eigentlich alle Oppositionsparteien, also die Linkspartei und die Union, damit überboten, der Ampel die Schuld zu geben. Gerade das Heizungsgesetz sei irgendwie daran schuld, dass die Menschen in Thüringen jetzt eine gesichert rechtsextreme Partei wählen. Und ich finde, das ist tatsächlich ein ziemlich gefährliches Narrativ, was da teilweise auch verbreitet wird. Und insofern bin ich ganz froh, dass du jetzt gerade ja schon auch erläuterst, dass da ein Frust ist. dass der sich sicherlich auch ja in Teilen gegen konkrete Gesetzgebung richtet. Wir werden sicherlich gleich nochmal über das Heizungsgesetz sprechen. Aber das ist halt nicht alles Protest gegen die Ampel.
Ja, ich würde dir kurz widersprechen wollen, Ann-Kathrin, weil es ist ja nicht nur die Opposition, die das aufgegriffen hat, also dieses Argument oder dieses Erklärungsmuster, sondern es gab ja auch gestern so ein Zusammenspiel aus Schuldzuweisung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Selbstkritik. Also das heißt, ich habe es von allen Ampelparteien gestern wahrgenommen, unter anderem von Saskia Esken, Ricarda Lang, aber auch Christian Lindner. Alle haben gesagt, wir müssen jetzt zurück zur Sachpolitik. Saskia Esken hat das dann so formuliert, dieses Heizungsgesetz, man hätte da das Pferd von hinten aufgezäumt. Also ich habe schon das Gefühl, dass man das auch innerhalb der Regierung dann identifiziert hat als ein Problem. Ich habe nicht nur das Gefühl, dass das jetzt was ist, was von der Opposition herangetragen wird. Das Spannende, und da können wir hoffentlich gleich mal drauf gucken, ist, was lernt man jetzt innerhalb der Ampel eigentlich daraus? Was wird sich verändern? Aber ich würde nicht sagen, dass das nur was ist, was von außen kommt.
Nee, aber der entscheidende Punkt, den ich machen wollte, war, dass ich es für fragwürdig halte, die Wahl einer rechtsextremen Partei als Protestaktion beispielsweise gegen das Heizungsgesetz zu sehen. Das mag mit reinspielen in die ohnehin vorhandene Frustration. Aber diese Zusammenhänge, die da konstruiert werden, finde ich hochproblematisch. Auch wenn wir uns etwa den Thüringen-Monitor und die politische Einstellung in den Regionen angucken.
Ich finde es in der Tat, das ist ein Aspekt, der jetzt viel zu eng gefasst wäre. Aber auf der anderen Seite machen wir uns wahrscheinlich zu wenig Vorstellungen darüber, wie das bei den meisten Menschen im Land ankommt. All diese Debatten, die wir hier in Berlin beispielsweise führen. Ja, da wird ja nicht über das Heizungsgesetz geredet, sondern in der Öffentlichkeit transportiert wird der Heizhammer und andere Fragen mehr. Also die Intensität der Diskussion ist ja auch nochmal eine ganz andere, als wir sie hier in Berlin haben, wo wir uns täglich mit diesen Gesetzen auseinandersetzen. Und das, was in der öffentlichen Debatte an den Stammtischen, sofern es sie überhaupt noch gibt, ankommt, hat ja dann doch meistens eine andere Qualität und fördert schneller den politischen Unmut, auch wenn das in Teilen nicht wirklich sachlich begründet ist. Und das spielt ja bei solchen Wahlen immer eine ganz große Rolle. Das sind häufig auch Stimmungswahlen. Das lässt sich gar nicht anders interpretieren, nach dem Motto, ihr geht mir da auf den Sack mit den Sachen, die ihr macht, und ich will, dass das anders wird, um es mal wirklich brachial einfach zu sagen. Und sowas findet dann natürlich in solchen Wahlergebnissen auch immer seinen Ausdruck.
Würde ich auch gleich mit reinhaken wollen. Also ich glaube, dass die Politik der Ampel und die Diskussionen, die darum geführt werden, eine sehr große Rolle spielen, auch bei dieser Stimmung. Und man sieht das auch gerade beim Thüringen-Monitor, weil du das ansprachst eben an Katrin, dass die Stimmung auch gerade seit die Ampel da ist, auch extrem abgesunken ist, ja, und das Vertrauen in die Politik extrem abgesunken ist. Und man muss wirklich sagen, alle Debatten, die Grüne führen in Berlin, stoßen in der Provinz in Thüringen außerhalb der Großstädte auf absolutes Unverständnis. Ja, also die Grünen kommen, wenn sie Glück haben, auf 5% in der Landtagswahl, vielleicht
war
auch
noch
mal 6, wenn es gut läuft.
Ja,
ja, ja. Aber das heißt, dass sie in den Städten dann relativ stark sind, aber auf dem Land sehen die keinen Stich, die werden dort als Aliens angeschaut, ja. Also Klimaschutz und so weiter ist überhaupt kein Thema, ja. Und dass man aber irgendetwas ändern sollte an seinem Leben, ist eine bizarre Vorstellung.
Ja, du hast aber gerade von der Frau erzählt, die sich darüber beschwert hat, dass die toten Bäume alle gefällt werden. Und das ist ja eigentlich etwas, was unmittelbar in Zusammenhang mit der Klimakrise steht. Eigentlich wäre ja die Thematik da, um die Menschen abzuholen. Aber es gelingt offensichtlich der Parteiarbeit an der Stelle nicht.
Claudius Seidel hat heute einen wunderbaren Kommentar im Feuilleton geschrieben. Nach dem Motto, konservativ bedeutet hier eigentlich, dass ich den Leuten die Geschichte erzählen muss, wir müssen uns verändern, um das in Anführungsstrichen Gute zu bewahren. Und genau das ist ja der Punkt, wo man das Gefühl haben könnte, das ist jetzt bei der ganzen Debatte, ob es Heizungsdebatte, ob Verkehrswende sei, nicht wirklich gelungen, dass man mit diesen Wenden, die ja nötig sind, wenn wir auf die Klimapolitik und vieles andere schauen, dass man die aber eigentlich mit einer positiven Geschichte verbinden muss. Was draußen ankommt, ist, es wird das verboten, es wird das verboten und es wird das verboten. Und das ruft natürlich so einen Unmut schnell hervor. Und diese positiven Geschichten, in Anführungsstrichen, wir müssen uns verändern, um auch wichtige Dinge zu bewahren, sei es der Wald oder seien es andere Fragen, diese Erzählung hat in der Koalition nur bedingt funktioniert. Und das sind dann, glaube ich, auch Reaktionsmuster, mit denen man in der Situation leben muss.
Aber wenn eine solche notwendige Veränderung auf eine Gesellschaft trifft, die gar keine Veränderung will, auch wenn sie unter Umständen etwas Positives bringen könnte. Das, was du gerade geschildert hast, deutet ja eigentlich darauf hin, dass du davon ausgehst, dass man die Sache nur gut erzählen müsste, dann würde man die Menschen dafür gewinnen. Ich hätte da tatsächlich große Fragezeichen. Wenn du einen enorm traditionsbewussten Wählerkreis hast, der eigentlich eigentlich zurück möchte in eine imaginierte Vergangenheit, die besser war. Ich glaube nicht, dass du die Veränderung auf diese Art und Weise transportiert bekommst, wenn der Unwille so groß ist.
Da stimme ich dir zu. In der Tat, umso aufwendiger und schwieriger ist es, solche Geschichten dann auch zu transportieren, um eine notwendige gesellschaftliche Modernisierung in die Wege zu leiten. Und das ist ja gerade der politische Streit, in dem wir in all diesen Fragen im Moment stehen, wo es auch keine wirklich gelungene Antwort darauf gibt. Es gibt ja immer nur Annäherungsversuche, egal in welchen politischen Bereich wir schauen. Aber die AfD vermag es im Moment wunderbar, diese Anti-Haltung zu instrumentalisieren.
Der Mittelfinger. Henry, ich hätte mal eine Frage mit Blick auf Sonneberg. Also wir reden ja viel, wenn wir über den Erfolg der AfD in Ostdeutschland darüber reden, dass da das Gefühl ist, dass die demokratischen Strukturen auch so weit entfernt sind. Stichwort große Landkreise ist in Sachsen immer wieder ein großes Thema, dass die Menschen eigentlich von der kommunalen Politik irgendwie gar nicht erfasst werden und gar nicht sehen, was sich für sie tut und auch das Gefühl haben, dass die politischen Akteure für sie gar nicht erreichbar sind. Das ist jetzt ja in Sonneberg nicht unbedingt der Fall als kleinster Landkreis in den neuen Bundesländern.
Definitiv, da ist der Staat sozusagen ganz nah, kleiner geht es gar nicht als in Sonneberg und wenn sich Politiker ehrlich machen in Thüringen, wissen sie auch alle, dass die Landkreise viel zu klein sind eigentlich, weil man kaum noch die Verwaltungsstrukturen aufrechterhalten kann, aber ja, die sind dort nah dran, aber man muss natürlich sehen, dass die Parteien nach 1990 bis auf die CDU den Sprung in die Fläche eigentlich nicht geschafft haben im Osten, ja, die sind eigentlich nur in den Städten präsent und dort sind sie auch sehr schwach und haben wenige Mitglieder. Die CDU war immer die Landrätepartei in Thüringen. Die haben lange fast alle Landräte gestellt. Inzwischen gibt es auch SPD und Linke. Aber nun kommt halt die AfD. Und die AfD hat dieses Vakuum. Es war kein Vakuum, aber es war doch ein sehr luftleerer Raum. Und den hat sie gefüllt in der Fläche. Und die sind jetzt überall da. Und es gibt jetzt die große Angst, dass jetzt noch mehr Landräte gewählt werden. Und auch bei der Landtagswahl, da geht es ja dann auch schon in der ersten Runde darum, dass der Direktkandidat den Wahlkreis gewinnt. Und da hat die CDU, die immer nur Direktkandidaten im Landtag hatte in Thüringen bislang, große Angst, dass sie da mächtig federn lassen werden. Also die AfD hat sich in einem sehr schnellen Zeitraum sehr breit gemacht, dort, wo andere Parteien nicht präsent waren.
Zwischenfrage noch, gewinnt denn die AfD Mitglieder?
Mäßig, muss man sagen. Sie haben immer noch sehr wenig Mitglieder und sie haben auch große Sorge, dass sie möglicherweise dann nächstes Jahr die Stimmen, die sie gewinnen, gar nicht in Mandate ummünzen können, weil sie gar nicht so viele Kandidaten haben werden. Also sie rufen jetzt auch sehr aktiv auf, einzutreten in die Partei und sich zu engagieren. Also da ist immer noch eine Lücke da, weil viele Leute ja doch vielleicht ihre Stimme bei der AfD machen, aber ihr Gesicht möchten sie dann doch nicht dafür raushängen.
Ja, das ist ein Punkt, Henry, der mich interessieren würde. Also weil wenn man sich den Bundestrend anschaut, die Junge Freiheit, Wochenzeitung aus dem eher rechten Spektrum oder aus dem rechten Spektrum, hat gerade darüber berichtet, dass es einen Mitgliederboom bei der AfD gibt, dass sie wieder deutlich über 30.000 Mitglieder im Bund liegt. Wenn man sich das anschaut, aufgeschlüsselt nach den Landesverbänden, sieht man ja unter anderem für den Landesverband Thüringen, ich meine, es wären 1.400 Mitglieder ungefähr gewesen im ganzen Landesverband Thüringen. Für den Nachbarlandesverband Sachsen sind es meiner Ansicht nach irgendwas knapp um die 2.000 rum. So, das sind ja verschwindend geringe Zahlen. Das ist ja deutlich weniger, als zum Beispiel eine CDU in einem Land Thüringen hat. So, und trotzdem
und
lautet ja der Vorwurf,
viel mehr als die Grüne haben, ne, in Thüringen.
Ja, und trotzdem lautet ja der Vorwurf, die CDU ist in der Fläche nicht präsent. Die AfD kriegt das hin mit sozusagen mit Infoständen auf den Marktplätzen etc. Und ich frage mich da schon, was ist denn da bei der CDU eigentlich los, dass man diese Arbeit in der Fläche offensichtlich, ich weiß nicht, für wichtig genug hält, nicht leisten kann? Und warum kriegt das die AfD hin mit so einer dünnen Mitgliederdecke?
Das ist eine gute Frage. Also ich sehe die CDU halt auch als gerade ziemlich ratlos an, zumal sie ja auch programmatisch, wenn ich mir Thüringen anschaue, da nicht besonders einfallsreich sind. Sagen wir mal, die Slogans, die Richtung Berlin geworfen werden, sind sehr, sehr ähnlich wie die der AfD. Da gibt es keine sehr großen Differenzen, ja. Und man muss ja auch bedenken, dieser Wahlkreis da unten Sonneberg, der gehörte zu diesem größeren Bundestagswahlkreis, wo Hans-Georg Maaßen aufgestellt wurde für den Bundestag als Direktkandidat. Und Maaßen ist ja immer noch Mitglied in der Partei, dort in Suhl jetzt, glaube ich, im Landkreis. Und er beschreibt jetzt die CDU als eine grün-woke Partei unter Führung eines BlackRock-Anwalts, ja. Und der steht auch für die Thüringer CDU, ja. Den schmeißen die auch nicht raus. Und Da ist es für die CDU halt auch schwierig, sich abzuheben von der AfD.
Aber weißt du, Henry, was ich mich auch noch gefragt habe? Wir haben jetzt über genau diesen Wahlkreis gesprochen. Das ist Wahlkreis 196. 2021 großes öffentliches Interesse, weil Hans-Georg Maaßen als Direktkandidat für die CDU angetreten ist. Dann auch großes öffentliches Erstaunen, weil er diesen Wahlkreis nicht geholt hat, sondern Frank Ulrich von der SPD ist dort jetzt direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter. Ich habe mir heute mal die Arbeit gemacht oder mal geguckt, ob sich Frank Ulrich überhaupt schon mal zu dem Ergebnis von Sonnenberg in irgendeiner Form geäußert hat. Auf Instagram sieht man alle möglichen Sportfotos. Man sieht dann weiter verbreitet diesen zumindest Wahlauf oder den Aufruf zur Wahl zu gehen von dem Nougat-Hersteller von dem örtlichen. Aber man sieht keinerlei Kommentierung und auch auf seiner Homepage ist nichts dazu. Da habe ich mich gefragt, das ist ja so ein bisschen Abtauchen eigentlich nach CDU-Art und so zu tun, als hätte man damit eigentlich überhaupt nichts zu schaffen. Und zweiter Punkt, das fand ich interessant. Ich habe heute Morgen mit einem Kollegen länger irgendwie über dieses Thema AfD, CDU, Sonneberg diskutiert, der meinte, was ist denn überhaupt auch mit dem Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung, Thüringer, Sozialdemokrat, auch der völlig auf Tauchstation. Und da frage ich mich dann halt schon, was ist denn da eigentlich los? Wir hauen jetzt viel auf die CDU drauf, ich finde auch völlig zu Recht, aber es gibt ja noch ein paar andere Parteien, die da auch mit im Feld sind.
Also Frank Ulrich würde ich in Schutz nehmen dagegenüber, dass er abtaucht, weil er sich nie wirklich für Politik interessiert hat. Er ist zwar im Bundestag und er ist dort direkt gewählt worden, aber es gibt außerhalb der Sportpolitik, hat er nie irgendwelche Interessen für irgendetwas anderes gezeigt. Er hat auch schon damals im Wahlkampf sich auch geweigert, sich gegen die AfD auszusprechen. Er sagte, ich mache hier meinen Wahlkampf und die anderen sollen ihren machen. Er ist eine sehr wunderliche Figur. Er ist gewählt worden, weil er halt bekannt ist wie ein bunter Hund dort in der Gegend, weil er beliebt ist, weil er ein Prominenter ist, sozusagen regionaler. Die Thüringer im Thüringer Wald halten ja ihren Wintersport auch sehr hoch, sind ja sehr erfolgreich gewesen und sind es noch immer. Bei Carsten Schneider ist es was anderes. Da könnte ich dir recht geben, dass da jetzt nicht viel zu hören ist. Erstaunlich. Und man hat wahrscheinlich auch große Angst davor, dass einem Wählerbashing vorgeworfen wird. Also auch Georg Mayer, der Thüringer SPD-Landesvorsitzende, hat auch gesagt, wir dürfen die jetzt nicht alle verdammen und das sind ja nicht alles Nazis, wir müssen sie wieder einholen. Also man ist da sehr vorsichtig auch bei der SPD jetzt.
Wir
sind alle geschockt.
Ja, bei der Ursachensuche nochmal die Frage nach der Landesebene. Weil Henry, in vielen Gesprächen, die wir geführt haben, hast du mir die Dysfunktionalität der thüringischen Landesregierung beschrieben, die eigentlich so richtig in dieser Situation, in der sie ist, nichts voranbringt. Ist das möglicherweise auch ein Punkt, der zu dem vielbeschworenen Frust der Menschen beiträgt?
Definitiv wird das dazukommen, denn wir haben jetzt seit 2020 eine Minderheitsregierung, die nicht wirklich in der Lage ist, Dinge zu gestalten. Das Land wird verwaltet, aber man hat das Gefühl, dass hier eine Lähmung sich breit gemacht hat und auch keiner richtig mehr Lust hat, aus dieser Lähmung rauszukommen. Es gab ja damals den Plan einer Neuwahl, der ist ja dann an 4 CDU-Abgeordneten gescheitert, die sich nicht an die Absprache halten wollten und die Neuwahl nicht gemacht haben, aus eigennützigen Interessen, würde ich mal sagen, weil es so schön trocken und warm ist im Landtag. Aber das fällt jetzt eben auch der CDU auf die Füße. Und es fällt auch allen anderen auf die Füße, außer der AfD. Ja. Und die CDU hatte Angst vor der Neuwahl, weil sie Angst hatte, dass sie dabei schlecht abschneiden würde. Ich glaube, bei der nächsten Landtagswahl wird es noch schlechter aussehen für die CDU. Also das Ding ist nach hinten losgegangen. Die Leute sind frustriert, auch deswegen, weil sich auch nichts bewegt im Land.
Ja. Und nochmal zum Verständnis, liegt es jetzt an der Minderheitsregierung unter der Führung der Linken oder liegt es an der Blockadehaltung der Opposition, dass da nichts passiert?
Naja, die CDU bemüht sich halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten dann doch irgendwie überhaupt noch wahrnehmbar zu werden. Dann natürlich haben wir die Minderheitsregierung und Rot-Rot-Grün schafft es dann immer wieder, die CDU mit Zugeständnissen dazu zu bringen, dem nächsten Haushalt zuzustimmen. Das ist ja quasi immer das Wichtigste. Und ansonsten wurstelt man sich da so durch und die CDU versucht manchmal so einen Achtungserfolg zu erreichen für ihre Klientel. Letztens haben sie es versucht mit so einer Initiative, dass man das Gendern verbieten solle in Behörden und Universitäten und so weiter. Das ist ihnen mächtig auf die Füße gefallen, weil es auch handwerklich katastrophal schlecht gemacht hat und weil sich natürlich damit die AfD ins Boot geholt hat. Da sehe ich auch keine großen Ideen bei der CDU, bei der Thüringer CDU.
Und das finde ich auch ganz faszinierend, dass dann aus der CDU so Ideen kommen, die eigentlich 1:1 der AfD entsprechen und die Debatte im Grunde offensichtlich durch das Vorhandensein der AfD eine Polarisierung erlebt. Und ich frage mich, inwieweit hilft es tatsächlich, wenn das demokratische Spektrum dann auf AfD-Ideen einsteigt? Also Gendern verbieten spricht jetzt nicht unbedingt für einen freiheitlichen Staat. Wir erleben im Moment eine Kriminalisierung von KlimaaktivistInnen, beispielsweise in Bayern, wo auch die letzte Generation abgehört wird, selbst das Pressetelefon der letzten Generation. Auch da frage ich mich, wie rechtsstaatlich ist das hier eigentlich alles noch? Marco Buschmann möchte jetzt stärker gegen Clankriminalität vorgehen. Das ist auch so ein Schlagwort, was die AfD natürlich auf ihrem Zettel hat. Und er möchte den Clan-Mitgliedern ihre Statussymbole abnehmen, also ihr Eigentum abnehmen, ihre schicken Uhren, ihre teuren Autos möchte er ihnen abnehmen. Moment, haben wir dann hier eine Zwei-Klassen-Justiz? Wenn du Clan-Mitglied bist, dann wird dir dein Auto weggenommen? Komisch. Und das ist etwas, was mich gerade sehr beschäftigt, inwieweit sich der Debattenraum tatsächlich durch die AfD beziehungsweise durch die Parteien, die einen Umgang mit der AfD suchen, aber dann auf diese Themen einsteigen, wie sich dadurch der Debattenraum weiter nach rechts verschiebt. Und dann kommen wir wieder zu dem Aspekt, dann wählen die Menschen doch lieber das Original, nämlich die AfD.
Aber da würde ich mal sagen, das sind jetzt lauter Punkte, die viele der Wählerinnen und Wähler aus dieser eher konservativen Region jetzt sofort unterschreiben würden. Und auch der CDU-Vorsitzende Vogt hatte jetzt schon gesagt, für die CDU kommt es jetzt eigentlich darauf an, sich weiter, ich spitze es mal zu, nach rechts zu entwickeln, also diese Themen aufzugreifen und offensiv nach vorne zu drängen und sich eben nicht an Grüne und andere anzubiedern. Also diese Diskussion haben wir doch in diesen Landstrichen.
Aber das bedeutet doch, den Staat unfreier zu machen, undemokratischer, wenn du Sprechverbote einziehst, wenn du eine Zwei-Klassen-Justiz einziehst, damit rettest du doch nicht die Demokratie, damit machst du den Staat undemokratischer.
Aber das ist eine theoretische Debatte, die Leute sehen das ganz praktisch, nüchtern und einfach und wollen schnelle, einfache Lösungen. Ein Großteil der strukturkonservativen Menschen in den ländlichen Regionen denkt und handelt so. Es ist alles gut, wie es ist. Es soll sich am besten wenig verändern. Und wenn es sich verändert, soll es sich zu meinen positiven Sachen positiv verändern. Aber ich möchte nicht das Leben mit anderen teilen, die mir vom Aussehen, von der Herkunft her, von allen anderen Überlegungen her nicht wirklich genehm sind.
Rechtfertigst du dann gerade eine undemokratische Politik, weil die Menschen das wollen?
Nein. Ich rechtfertige sie nicht, aber ich glaube, diese Haltung gibt es und mit dieser Haltung müssen wir uns auseinandersetzen und die ist in weiten Teilen des Landes mehrheitsfähig. Und da haben wir hier von Berlin aus vielleicht einen anderen Blick, als das für diese ländlich geprägten strukturkonservativen Regionen gilt.
Vielleicht passt das dazu, so ein bisschen diese Problemanalyse. Es gab einen ganz interessanten Podcast von zwei Kollegen, die das für den MDR machen, also den Mitteldeutschen Rundfunk, Wahlkreis Ost heißt das. Das ist Anja Meyer und Malte Pieper. Und die hatten jetzt gerade gestern Abend oder vorgestern sich den Mike Moring eingeladen, langjähriger Protagonist aus der Thüringer CDU. Und der hat, und das finde ich ganz interessant, einen Vertrauensverlust attestiert und hat dann auch, und das finde ich halt auch interessant, nochmal diesen Aspekt der Kümmererpartei aufgeworfen, der ihm da fehlen würde. Hören wir kurz rein.
Und davor steht Vertrauensverlust. Und offensichtlich erkennen viele genau dieses Signal nicht und haben nicht verstanden, wenn die Leute sich abwenden von etablierten Parteien, möglicherweise nicht wieder wählen und dann zur AfD zurückkehren als Wähler, weil da ein langer Weg vergangen ist und offensichtlich niemand gelernt hat, die Leute abzuholen und mit ihnen ihre Probleme zu lösen. Und das haben wir jetzt in Sonneberg gesehen.
Ja, die Leute abzuholen, mit ihnen die Probleme zu lösen. Und das fand ich halt einen interessanten Punkt, auch eine interessante Verantwortung, auch ein interessantes Selbstbild, was dort entworfen wird. Und was ich halt aber auch noch ein bisschen störend fand, ist, dass Mike Moring über die etablierten Parteien spricht, so als hätte die CDU quasi nichts damit zu tun gehabt, was in Thüringen passiert ist. Und er ist schon seit über 20 Jahren auf der landespolitischen Bühne. Also da hatte ich fast das Gefühl, man möchte da so ein bisschen auch genau diesen Vertrauensverlust, den wir jetzt ja auch im Thüringen-Monitor auch ja quasi schwarz auf weiß haben, auch so ein bisschen von sich wegschieben.
Henry. Ich fand das auch interessant. Er hat ja im gleichen Podcast auch gesagt, ich habe es auf deine Empfehlung gleich mir angehört, Nadine, dass die CDU sich genauso von den Linken abgrenzen müsse wie von der AfD. Da kann ich nur sagen, vor der nächsten Landtagswahl viel Spaß danach, wie ihr dann irgendwie klarkommen wollt, weil das ist ja absehbar, dass AfD und Linke zusammen mehr als 50% haben werden. Und wie man dann irgendwie eine Politik machen will im Land, stelle ich mir schwierig vor, wenn man nicht mit einer dieser Parteien zusammenarbeitet. Aber das Dilemma hat ja Mike Moring nach der letzten Landtagswahl auch schon gehabt und hat dann zu oft abwechselnd rechts und links geblinkt und das hat ihn ja dann auch aus der Kurve getragen letztlich.
Und ich glaube, dass die Analyse, dass man sich um die Menschen kümmern muss, natürlich absolut richtig ist und genau das passiert im ländlichen Raum viel zu wenig, nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland. Ich weiß nur nicht, ob dann die Schlussfolgerung tatsächlich sein muss, wir reden den Leuten nach dem Mund, wir reproduzieren rechtsextremes Gedankengut, um an die Menschen irgendwie wieder ranzukommen, um sie zu locken, oder ob kümmern nicht einfach auch heißen kann, dass man die Probleme vor Ort löst, dass man Dinge anpackt. Und die Probleme in den wenigsten thüringischen Dörfern sind ja zu viele Flüchtlinge, die irgendwem die Jobs wegnehmen.
Also es gibt da zwei Punkte, die man sehen kann. Also ich halte da diesen Kurs, den Friedrich Merz jetzt für die Gesamtpartei ausgegeben hat, gerade gestern Abend beim Fraktionsvorsitzenden-Treffen in Rostock, wo er gesagt hat, die Grünen sind unser Hauptgegner. Mario Chaya musste heute Morgen, der CDU-Generalsekretär im Deutschlandfunk, hatte ich das Gefühl, im Interview nochmal so ein bisschen nachjustieren und sagen, ja, also unser Hauptfeind ist die AfD, aber unser Hauptgegner, das wären die Grünen, weil die Grünen sind ja verantwortlich für diese ganze Polarisierung in der Energiepolitik, wo ich mich gefragt habe, also wer hat denn von Energiestasi gesprochen? Das war die CDU. Wer hat eine Kampagne gegen das Gebäudeenergiegesetz gemacht mit Verheizen? Das war Mario Chaya himself. Also auch wenn diese Kampagne gefloppt ist, also die CDU hat da ja einen Anteil dran. Und was ich halt auch interessant finde und ganz erschreckend finde, in der CDU wird das ja gerade heiß diskutiert. Kai Wittige hat sich dann daraufhin aus der Deckung gewagt, Bundestagsabgeordneter aus dem Südwesten Deutschlands, ich glaube aus Baden-Württemberg, der gesagt hat, übrigens, wir koalieren in 5 Bundesländern mit den Grünen zusammen. Wir sollten doch jetzt bitte irgendwie eigene Konzepte nach vorne bringen, anstatt uns an anderen abzuarbeiten. Und ich habe mich dann halt auch gefragt, Boris Rhein, Ministerpräsident von Hessen, derzeit im Wahlkampf, 8. Oktober wird in Hessen gewählt, schwarz-grüne Landesregierung, was denkt der eigentlich über solche Äußerungen? Ich halte das für extrem kurzsichtig und ich halte es auch für, wie soll ich sagen, unterkomplex. Ich halte es für gefährlich und was mich auch erschüttert ist, dass ich das Gefühl habe, dass die CDU auf Bundesebene gerade so, wie nennt man das immer, wie aus dem Mustopf kommt und offensichtlich erst seit Sonntagabend 19.15 Uhr, ungefähr seitdem das Ergebnis feststeht, anfängt, über dieses Szenario nachzudenken.
Man kann es
und
auch
so
mal
wirkt,
umdrehen.
Als hätten sie keinerlei Vorstellung davon oder als hätten sie sich im Vorfeld keinerlei Gedanken darüber gemacht. Und das finde ich für eine Volkspartei, die immer noch einen Führungsanspruch hat, wie die CDU, die den nächsten Kanzler auch stellen will, nicht so vorausdenkend handeln kann oder vorausschauend handeln kann, finde ich persönlich erschütternd.
Man kann es auch mal rumdrehen. Man kann vielleicht auch sagen, dass die Grünen für eine Art gesellschaftlicher Modernisierung stehen, auf die die Union schon lange keine Antworten mehr hat. Weil all diese Themen, die von den Grünen in den Vordergrund gedrückt wurden, wurden auch unter 16 Jahren Merkel nicht wirklich behandelt. Sei es die Klimapolitik, sei es viele offene Fragen, die Verkehrspolitik, die Modernisierung des Staates. Da sind ja viele Defizite aufgelaufen. Und den Grünen kann man jetzt in der Situation schon zuschreiben, dass sie da zumindest für einen Modernisierungsansatz stehen, ja, zu dem die Union sich nur schwer verhält und deshalb auch auf Abwehrhaltung geht. Und deswegen ist es natürlich unmittelbar der politische Gegner, weil es hier um Modernisierungsstrategien geht, die natürlich für die Zukunft eines Landes enorm wichtig sind. Und da hat die Union noch immer, denken wir an die Debatte um Grundsatzprogramm, noch keine wirklichen Antworten drauf.
Ja, und was ich vielleicht noch ergänzen würde gerne in dem Zusammenhang. Ich glaube, dass auch diese ganze Debatte, wie regiert die Ampel, wie vermittlungsfähig ist das, wird ja selbst, wenn das Gebäudeenergiegesetz möglicherweise nächste Woche dann auch verabschiedet wird, die ist ja nicht vorbei, weil die nächsten Vorhaben stehen ja ins Haus. Es ist die kommunale Wärmeplanung, die im Herbst kommt. Offensichtlich soll vor der Sommerpause auch das Bundeskabinett noch über das Selbstbestimmungsgesetz für transsexuelle Menschen entscheiden. Diese Debatte wird dann auch das Parlament erreichen. Die Modernisierung beziehungsweise auch teilweise die Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts, das sind ja alles Themen, die dann bei einer AfD-Klientel insofern warmer Regen sind, weil sie ja gar nichts tun müssen. Sie müssen ja einfach nur abwarten, was die Ampel macht und dann sagen, das ist alles ganz furchtbar und wird das Land sofort in den Abgrund reißen. Und voilà, hat man schon das nächste Thema.
Da gehe ich nochmal rein und sage, weil das sind ja alles Punkte, auch dafür brauchst du aus Sicht der Koalition, der Ampelkoalition, eine positive Geschichte. Also Geschichten, womit du die Menschen am Ende mitnehmen kannst. Eine positive Erzählung. Und das ist vielleicht dieses Dilemma der Ampelkoalition, dass sie mit all den Vorhaben, die sie auf der Agenda hat, dass sie das insgesamt für die Breite der Gesellschaft zu wenig mit positiven Transformationsgeschichten verbindet. Weil nur so kannst du am Ende die Menschen, auch die eher konservativeren, vielleicht mitnehmen und sagen, ja, das sind Schritte, die wir als Gesellschaft insgesamt gehen müssen.
Ich würde gerne nochmal das Thema Unterscheidbarkeit aufs Tableau heben, weil das werden wir jetzt ja auch bei den Debatten, die du angesprochen hast, Nadine, wieder sehen, dass da innerhalb der Ampelkoalition durchaus unterschiedlich auf die Themen geblickt wird. Und tatsächlich ist das etwas, was mir Vertreter der Ampelfraktionen auch spiegeln, dass sie das eigentlich gut finden, dass diese Unterscheidbarkeit da ist. Weil wenn wir uns zurückerinnern zu GroKo-Zeiten, da war die Unterscheidbarkeit zwischen Union und SPD an vielen Stellen nicht so gegeben. Und schon damals haben wir gesagt, ja, also dass die Unterscheidbarkeit da fehlt, das ist wirklich auch ein Argument, dass sich dann die Leute irgendwie, dass die denken, die Politik ist alles eine Soße und dann lieber eine Alternative für Deutschland wählen, war tatsächlich eine Debatte. Jetzt haben wir eine deutliche Unterscheidbarkeit auch innerhalb der Regierungsparteien. Das ist aber dann Streit, eine zerstrittene Bundesregierung, die demokratischen Institutionen funktionieren irgendwie nicht reibungslos, auch das sorgt wieder für Frust, haben wir auch hier festgestellt. Und das, finde ich, ist so ein Spannungsverhältnis, das kriegst du natürlich sehr, sehr schlecht gelöst. Und da fand ich interessant jetzt ein Interview mit dem brandenburgischen CDU-Chef heute in der Süddeutschen Zeitung, der nochmal betont, wie wichtig das aus seiner Perspektive ist, dass die Parteien unterscheidbar sind. Und das bringt ihn zu der Schlussfolgerung, dass so ein Schulterschluss, also dass alle demokratischen Parteien einen Kandidaten oder eine Kandidatin unterstützen, so wie das jetzt hier in Sonneberg mit dem CDU-Kandidaten passiert ist, dass das aus seiner Sicht eigentlich eine total schlechte Idee ist, weil dann wirkt das wieder alles wie eine Soße und auf der anderen Seite wirke die AfD wie die einzige Alternative. Und mich würde sehr interessieren, wie ihr das betrachtet.
Also ich würde mal, das ist doch völlig normal, dass bei einer Stichwahl sich dann Parteien positionieren und einen Kandidaten empfehlen. Das ist eine völlig normale demokratische Handhabe, die es schon immer so gibt. Ich sehe jetzt nicht das Problem darin.
Das ist richtig. Also bei der Stichwahl hast du keine anderen Möglichkeiten. Aber wenn es generell um die Debatte geht, dass wir uns alle gegen die AfD zusammenschließen müssen und quasi nur noch alle das Gleiche vertreten, dann wird es schwierig. Also bei der Stichwahl gibt es nur A oder B. Da kann man jetzt nicht viel anderes dazwischen entwickeln. Aber generell im politischen Diskurs, finde ich, spielt die Unterscheidbarkeit der Parteien schon eine große Rolle. Und Friedrich Merz ist ja mal angetreten, um sich quasi von der AfD abzusetzen, die AfD zu halbieren, hat er gesagt. Und natürlich hängt es dann maßgeblich davon ab, welche Positionen nimmt die Union ein. Es hieß ja mal, es sollte eigentlich rechts der CDU keine alternative Partei mehr geben. Also die CSU war schon das weitest Zumutbare im Bundesvergleich. Jetzt ist die AfD etabliert und die Union hat für sich schon die Frage zu beantworten, wie besetzen wir diese konservativen Positionen, für die es ja auch eine gewisse Berechtigung gibt, solange sie nicht rechtsextrem sind, aber wie besetzen wir diese Positionen und wo holen wir die Menschen im Grenzbereich wieder ab?
Das Problem sehen wir ja schon in einigen Landtagen im Osten und das wird sich ja noch verschärfen, dass wir Koalitionen haben, die ein einziges Interesse zusammenhält, das ist die AfD in Regierungsverantwortung zu vermeiden. Das ist alles, was sie zusammenhält. Das haben wir in Sachsen, das haben wir in Thüringen quasi so ein bisschen durch die Minderheitsregierung und die Duldung durch die CDU, mehr oder weniger Duldung, und das haben wir auch in Sachsen-Anhalt und das wird nach den nächsten Landtagswahlen noch schlimmer werden, ja, wenn sich Koalitionen finden, die nur ein einziges Interesse eint, die AfD zu vermeiden. Damit werden die Parteien natürlich weniger unterscheidbar und das AfD-Narrativ, dass sie die einzige Opposition sind, kriegt dann natürlich eine ganz großartige Nahrung dadurch.
Jetzt ist das Stichwort Landtagswahlen schon gefallen und damit können wir vielleicht in sowas wie eine Art Schlussrunde kommen, weil natürlich jetzt auch so das Narrativ der AfD aus meiner Sicht ja ist, dass Sonneberg als eine Art Dammbruch geframed wird. Das möchte man jetzt weiter fortsetzen. Henry, du hast die weiteren Landratswahlen ja auch angesprochen, wo die AfD sich durchsetzen könnte. Was glaubt ihr denn, welche Wellen das jetzt entwickeln kann?
Da gucken wir natürlich alle erstmal ziemlich gebannt dahin, aber Leute in anderen Landkreisen sehen möglicherweise, es ist möglich, einen AfD-Mann an die Spitze zu wählen, das ist machbar. Vielleicht kriegen sie aber auch Angst davor und sagen, das wollen wir so nicht haben. Sicher werden jetzt auch alle erstmal auf Sonneberg gucken, wie sich der AfD-Mann macht. Ja? Und da werden die Erwartungen ganz unterschiedlich sein. Also die einen werden hoffen, dass er ein ganz braver Staatsbeamter ist, der er ja auch ist als Landrat, der wird ja auch vereidigt und dort seinen Job macht. Andere werden hoffen, dass er in den demokratischen Widerstand geht, wie es Tino Chrupalla so schön nannte. Und der Robert Sesselmann hat ja auch schon angekündigt, dass er Gesetze, die er selbst für verfassungswidrig hält, dass er denen nicht folgen will. Ich spiele das mal kurz als O-Ton ein.
Dass mit mir solche Spiele wie mit dieser Ampelkoalition jetzt gemacht werden, was die Gebäudeenergie-Gesetzlage angeht, nicht zu machen ist.
Und da werden wir doch mal sehen, was dann passiert. Wenn ein Staatsbeamter sich nicht an die geltenden Bundes- und oder auch Landesgesetze hält, da gibt es ja dann auch Zwangsmaßnahmen. Und dann ist aber auch die Frage, was dabei bei rauskommt. Mhm. Ob man sich das dann möglicherweise auf der AfD-Seite wieder als Auszeichnung an die Brust hängt, dass man dort Widerstand in Anführungsstrichen geleistet hat.
Das kommt natürlich bei der Anhängerschaft gut an, wenn man sowas sagt, unmittelbar nach der Wahl. Am Ende, ich glaube, also es ist schon ein bisschen eine Initialzündung und es ist schon ein bisschen die Hoffnung der AfD, dass da bei der Wählerschaft und auch bei den eigenen Anhängern natürlich eine Mobilisierung zustande gebracht werden kann. Nach dem Motto, Leute, schaut her, wir schaffen es. Ja, wenn wir uns zusammenstellen, wir stehen gegen alle anderen und wir schaffen das. Und die Landtagswahlen im kommenden Jahr werden das sicherlich auch in gewisser Hinsicht ein Fanal sein. Wenn wir jetzt uns die Umfragewerte anschauen, da steht die AfD in all diesen Ländern, wo gewählt wird im kommenden Jahr, relativ gut da. Und insofern ist im Moment einfach nur die Hoffnung, dass das ein Mobilisierungsimpuls ist, um die Anhängerschaft wirklich bei der Stange zu halten und sagen, wir gegen die und das lohnt sich am Ende für alle, die uns wählen. Ob das am Ende wirkt und ob wirklich da dauerhaft was draus werden kann, da wird man jetzt auch schlicht die Zeit abwarten müssen. Es gibt immer so eine Situation, auch gerade in solchen politischen Phasen, dass es so eine Art Zwischenhoch gibt. Die Frage ist, ob man so eine Mobilisierungskraft wirklich dauerhaft aufrechterhalten kann. Da hätte ich im Moment noch seine Zweifel, weil es hängt immer dann wirklich von den konkreten Bedingungen vor den jeweiligen Wahlen ab, ob und wie das funktioniert. Aber als Impuls ist das jetzt sicherlich gegeben und gibt neuen Schwung für die Partei.
Ich glaube halt, ähnlich wie Volker das sieht, also ich glaube an diese Sogwirkung, dass man jetzt halt auch die Stimme sozusagen nicht mehr in Anführungszeichen bei der Opposition verschenkt, sondern jetzt auch tatsächlich mit einer Stimme für die AfD in dieses Machtgefüge eingreifen kann. Und was man natürlich halt auch im Moment sieht, ist eine Strategiedebatte, die der AfD natürlich halt auch hilft, weil zwei größere Strategieblöcke, die man von Seiten der demokratischen oder der anderen Parteien immer verfolgt hat. Das heißt A, Konzept Brandmauer, also das heißt irgendwie quasi Ausgrenzung, und B, das Konzept demokratische Allianz, Verbrüderung aller gegen einen, die werden ja beide im Moment kontrovers diskutiert und werden ja auch beide zur Disposition gestellt. Und das hilft natürlich halt auch der AfD, weil das die Verunsicherung im demokratischen Lager natürlich noch verstärkt, wenn jetzt halt offen darüber gesprochen wird, okay, die Konzepte, die wir bisher hatten, funktionieren nicht oder wir wollen sie nicht mehr, aber keiner ja so richtig eine Idee hat, was machen wir eigentlich stattdessen. Björn Höcke, AfD-Chef in Thüringen, hat davon gesprochen, Machtprobe von nationaler Tragweite, soweit würde ich noch nicht gehen, aber das, was er noch gesagt hat, erster Schritt von vielen, da glaube ich, da wird noch was kommen. Nächste Station könnten sein die Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, Ragun-Jesnitz, dann Landratswahl im Landkreis Dahme oder Spreewald, dann auch noch Bürgermeisterwahl, Oberbürgermeisterwahl im sächsischen Pirna, also das heißt, man hat hier noch einige Stationen, wo man auch vor den Landtagswahlen noch sehen wird, was da passiert. Es gibt noch die Europawahl im Frühjahr 2024, die auch gekoppelt ist an verschiedene Kommunalwahlen, zumindest im Land Sachsen. Also das heißt, da sind viele, viele Abstimmungen auf vielen, vielen Stimmzetteln, die uns in den kommenden Wochen und Monaten dann noch bevorstehen.
Und theoretisch damit ja auch viele Gelegenheiten für die demokratischen Kräfte, endlich eine Strategie zu entwickeln. Ich finde, wir haben jetzt in diesem Politik-Podcast viel über die Ratlosigkeit gesprochen, die die Parteien gerade kennzeichnet. Vielleicht fällt uns tatsächlich auch noch was ein im Strategiebuch gegen die AfD, wie man damit zurechtkommen könnte in den kommenden Monaten.
Also es gab zumindest jetzt einen Ansatz aus Brandenburg von der SPD, die ja dann auch im Landtagswahlkampf im kommenden Jahr ist, die gesagt hat, man möchte in die enge Kommunikation mit den Wählerinnen und Wählern gehen. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass man einfach stärker auf der Straße präsent sein möchte. Das ist ja keine Raketenwissenschaft, aber es war zumindest, hatte ich das Gefühl, irgendwie mal ein Ansatz, wie man es machen möchte. Und auf was ich auch sehr gespannt bin, wie geht eigentlich die Art und Weise der demokratischen Auseinandersetzung innerhalb der Ampel weiter? Wie eskalativ geht man da eigentlich vor, dass man sich über Gesetzesvorhaben, die so komplex sind wie das Gebäudeenergiegesetz, herzhaft streitet, ist ja okay. Aber dass man so weit auf die Spitze treibt, wie man es jetzt gesehen hat und quasi bis kurz vor den Koalitionsbruch geht, da bin ich gespannt, ob man sich sowas dann nochmal leisten möchte.
Und da hoffe ich als Ampelwatcherin, dass die Akteure ein bisschen was davon gelernt haben. Und vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal gucken, wo wir gerade eigentlich stehen, nämlich ungefähr auf der Mitte der Legislaturperiode. Und das ist ja traditionell auch so ein Punkt, wo man an die Energiegesetzesvorhaben drankommt oder dran gehen muss, die nicht so reibungslos laufen. Ich glaube, zum Ende des Jahres, und das ist ja auch die Hoffnung, die die Ampelakteure immer wieder transportieren, wird sich da einiges tatsächlich auch noch auflösen, wird sich ein bisschen was verändern, auch werden die Menschen vielleicht auch ein paar Veränderungen spüren, ein paar positive Veränderungen. Volker, du hast gesagt, auch mal zeigen, welchen positiven Nutzen Veränderungen haben können. Vielleicht gelingt es der Ampel, davon noch was umzusetzen, beziehungsweise dass die Menschen tatsächlich was davon merken.
Naja, wenn das bis zum Ende des Jahres die wichtigsten Sachen nicht umgesetzt hat, wird es auch langsam zum Problem, weil dann läuft die Legislaturperiode ab und man sagt ja immer, also bis zur Mitte der Legislaturperiode muss man eigentlich die wichtigsten Projekte schon in Gang gesetzt haben, sonst wird das im Regelfall nichts mehr. Denn diesen politischen Streit vor einer Bundestagswahl, den kannst du vergessen, der geht voll nach hinten los.
Auch ein Grund, warum das Gebäudeenergiegesetz so dringend vor dieser Sommerpause noch durch den Bundestag sollte. Vielleicht sprechen wir im nächsten Politik-Podcast dann darüber, worauf sich die Ampel verständigt hat. Wir haben heute an diesem Heute ist Dienstag, der 27. Juni, an dem wir diesen Politik-Podcast aufnehmen. Heute Morgen kam die Eilmeldung, dass sich die Ampel-Koalitionäre verständigt haben. Können wir dann vielleicht in der nächsten Folge drüber sprechen. Das war Politik-Podcast Folge 323. Wir freuen uns über Anregungen, Lob, Kritik oder auch Themenwünsche, die Sie loswerden können, an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder per Signal-WhatsApp-Sprachnachricht an 0160 9130700. Danke an die Teilnehmenden dieser Runde, an Henry Bernhard, Nadine Lindner, Volker Fintamer und Dank auch an Ralf Seidler in der Technik und Moritz Metz in der Redaktion. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, benehmt euch.
Ciao.
Ciao, ciao.